Hallo, hier ist der Andreas von Im Museum. Bevor es mit dieser Episode losgeht, muss ich euch ein wenig dazu erzählen, weil sonst kennt ihr euch nämlich nicht aus. Was ihr heute hören werdet, ist das Bonusmaterial zu einem Hörbuch. Ja, und dieses Hörbuch haben wir gemacht. Also mit wir meine ich eben mich, den Andreas und die Iris Borowschnik. Weil wir zusammen, wir betreiben ja Im Museum und wir haben aber auch einen kleinen Verlag gegründet und der heißt Sissi Grant, wie die Sissi und der Wiener Grant. Ein Wortspiel, das uns auch unsere Charaktere sehr gut beschreibt. Wir wechseln da immer wieder hin und her. Also wir haben ein Hörbuch gestaltet, das heißt Die sieben Todsünden. Und das haben wir zusammen mit dem Kunsthistoriker Daniel Uchtmann gemacht. Den kennt ihr vielleicht auch, weil den haben wir nämlich tatsächlich mit im Museum kennengelernt. Er hat uns nämlich, ich bin immer ganz schlecht in Episodenzahlen, ich glaube die Folge Nummer 3 eingesprochen, und zwar den Turmbau zu Babel. Bis heute mit Abstand immer noch die beliebteste Objektepisode hier im Podcast. Also mit dem zusammen haben wir ein Hörbuch gestaltet, Die sieben Todsünden. Und bevor ich euch jetzt lange erzähle, um was es da geht, habe ich mir gedacht, ich spiele euch einfach mal das Intro aus. Dann kriegt ihr schon mal einen Eindruck, was wir in den letzten 2 Jahren gemacht haben.
Guten Tag, meine Damen und Herren, und willkommen in diesem Hörbuch. Ich hoffe, Sie hören mich bereits über den Kopfhörer oder über die Lautsprecher. Ja, funktioniert alles? Na, dann können wir ja loslegen. Mein Name ist Daniel Uchtmann, ich bin Kunsthistoriker und arbeite im Kunsthistorischen Museum in Wien. Mein Büro? Das finden Sie direkt unter der ägyptisch-orientalischen Sammlung. Also um ganz genau zu sein, ich sitze unmittelbar unter der Mumie eines Mannes mit gut erhaltener Wickelung. Ja, das ist tatsächlich so. Aber natürlich ist es auch ein kleiner Scherz, den ich gerne mache. Bevor wir beginnen, möchte ich mit Ihnen kurz klären, was Sie von mir und diesem Hörbuch erwarten dürfen. Wie Sie ja schon wissen, beschäftige ich mich hauptberuflich mit Kunst. Und den Titel dieses Hörbuchs, Die sieben Todsünden, kennen Sie ja auch. Ich würde mir an Ihrer Stelle jetzt wahrscheinlich eine kunsthistorische Abhandlung über eben jene sieben Sünden erwarten. Nun, ich muss Sie warnen, genau das ist dieses Hörbuch nicht. Zumindest nicht ganz. Natürlich wird es auch um Kunst gehen, doch in den letzten 2 Jahren habe ich mich auf eine Reise begeben. Eine Suche nach den sieben Todsünden. Nicht in der Kunst allein, sondern auch im Leben außerhalb dieser Museumsmauern. Was Sie hier hören werden, ist mein ganz persönlicher Reisebericht. Denn ich bin von Wien aus um die halbe Welt gereist, um Menschen zu treffen, die mir helfen, diese sieben Laster besser zu verstehen. Nicht theoretisch, sondern ganz konkret. Wir begegnen einem Extremtaucher, der die Grenzen des Möglichen sprengt.
Dann gibt es eine einzige Geschichte, die gefährlich ist, nämlich dass du ausflippst, weil Panik unter Wasser tötet dich.
Einem Kriegsreporter, der dem Zorn der Welt ins Auge sieht.
Ich war mal embedded mit den Taliban, bevor die Taliban die Macht übernommen hatten.
Einer Staatsanwältin, die der Gier der Finanzwelt den Kampf ansagt.
Wir hatten begleitend zur Durchsuchungsmaßnahme eine Telefonüberwachung geschaltet.
Ich war bei einem Zen-Meister, der in der Stille der Schweizer Berge die Trägheit des Geistes überwindet.
Das heißt einfach sitzen, nur sitzen. Das ist unsere Hauptübung, ohne irgendetwas etwas zu arbeiten.
Ich begegnete einer Strafverteidigerin, die die Täter der schrecklichsten menschlichen Taten vertritt.
Und mein Ziel, um es auf den Punkt zu bringen, ist, die Mordanklage zum Kippen zu bringen.
Einer Wrestlerin, die als Star in Tokio die Kunst der Maßlosigkeit lebt.
Du bist die Beste, du bist die Stärkste. Du hast von nichts Angst zu haben und du haust den allen in die Goschen.
Nein, ist das reich.
Und ich sprach mit einer Pastorin, die in ihren Gottesdiensten von Sexualität predigt.
Der Mensch ist ja als sexueller Mensch unterwegs. Das heißt, er ist auch unterwegs in Kirche als sexueller Mensch.
Achim Schlöffel, Wolfgang Bauer, Anne Brohr-Hilker, Vanja Palmas, Astrid Wagner, Thekla Kaischauri und Katharina Peik. Von all diesen Menschen werden Sie hier hören. Und ja, natürlich wird es auch um Kunst gehen. Zu jeder dieser sieben Sünden und Begegnungen habe ich je ein Kunstwerk ausgewählt, das uns wiederum etwas Neues dazu erzählen kann. Denn das ist es, was ich an Kunst mag. Sie kann Jahrhunderte alt sein und trotzdem in ihrer Erzählung an Aktualität nichts verloren haben.
Ja, ich glaube, jetzt habt ihr einen guten Eindruck bekommen, was euch da in diesem 10-Stunden-Hörbuch erwartet. Es gibt auch ein Buch dazu, in dem diese ganze Reise auch abgebildet ist, also wo man auch die Fotos dazu anschauen kann und auch die Kunstwerke, die besprochen werden, dargestellt sind, weil man will ja die Dinge dann auch oft sehen. Und das Ganze verkaufen wir als Paket. Also für alle, die das Buch kaufen, kriegen natürlich diese Audiodokumentation bzw. dieses Hörbuch dazu. Das findet ihr in unserem Shop unter shop.sissikrandt.com. Okay, aber das ist jetzt, glaube ich, schon genug. Was ihr jetzt hört, ist das Gespräch zwischen Daniel, Iris und mir. Und was ich schon sagen kann, vielleicht hört ihr es auch raus, wir sind in den letzten 2 Jahren während dieses Projekts auch richtige Freunde geworden. Das ist mitunter das Schönste, das daraus entstanden ist. Ja, vielleicht noch kurz, natürlich spielen wir auch Teile dieses Hörbuchs dann auch hier im Podcast aus. Das passiert dann in den nächsten Wochen, also quasi willkommen zum Todsünden-Schwerpunkt. Jetzt aber unser Gespräch mit Daniel Uchtmann.
Und ihr stellt mir jetzt Fragen über das Projekt?
Wir wissen ja alles. Wir haben ja keine Fragen mehr übrig,
oder? Wir haben uns genauso gut vorbereitet wie auf die restlichen Sachen, Daniel. Ich glaube, stellen wir uns mal selber ganz kurz vor. Mein Name ist Andreas.
Ich bin die Iris.
Und ihr habt uns auch in diesem Hörbuch schon gehört. Genau. Wir waren nämlich tatsächlich, so wie der Daniel uns genannt hat, seine Abenteuerfreunde.
Genau, ohne euch wäre das alles gar nicht möglich geworden. Und die 7 Todsünden kamen irgendwie von mir, aber alles drumherum, ganze Technik, die Reisen, die Organisation, naja, eigentlich alles habt irgendwie ihr gemacht.
Sollen wir tatsächlich erzählen, wie das Ding entstanden ist?
Ja.
Das ist eine schöne Geschichte.
Wir machen ja auch einen Podcast, der heißt Im Museum. Den findet ihr auch auf immuseum.at. Und da waren wir im Kunsthistorischen Museum zu Besuch beim Daniel Uchtmann, wie er lebt und lebt und vor mir sitzt.
Es war eine der allerersten Folgen.
Überhaupt.
Es war, glaube ich, die erste Folge.
Ich glaube, es war die 3. Aufnahme in dem Podcast oder so.
Die Idee von dem Podcast war, dass wir ins Museum gehen und uns von Leuten, die im Museum arbeiten, eins ihrer Lieblingsobjekte erklären lassen. Und so sind wir ins Kunsthistorische Museum gekommen, dort auf den Daniel Uchtmann getroffen. Mhm. Und du hast ihn aufgenommen, bist zurückgekommen und hast gesagt, Iris,
es war noch viel dramatischer.
Wir müssen ein Hörbuch machen.
Es wäre noch viel dramatischer. Ich bin hingegangen, um den Daniel Uchtmann zu treffen, weil ich gehört habe, der erzählt mir vom Turmbau zu Babel. Und dann bin ich reingegangen und habe mich vorgestellt und dann haben wir uns vor dieses Bild gestellt. Und wir machen ja Audioproduktionen, wir machen schon lange Audioproduktionen. Das heißt, wir sind gewöhnt, wie Menschen sprechen, wenn du sie einfach bittest, etwas in ein Mikrofon zu sprechen. Und da war ich dann dort und habe gesagt, okay, lass uns doch bitte starten. Ich habe auf Rec gedrückt. Der Daniel hat gestartet und hat mir in 15 Minuten einen perfekten Take, der szenisch, lebendig, filmisch, emotional, kunsthistorisch, also alles, was man irgendwie vorstellen kann, beinhaltet hat. Einfach aus dem Stegreif, obwohl ich natürlich weiß, du bist halt schon lange im Kunsthistorischen Museum, aber für mich war das aus dem Stegreif heraus, dass du mir das präsentiert. Und ich war einfach nur sprachlos danach. Mhm. Und ich glaube, das Erste, was ich zu dir gesagt habe, war tatsächlich, haben Sie sich schon einmal vorgestellt, ein Hörbuch zu machen?
Was habe ich geantwortet?
Irgendwas.
Ja, ich stelle mir viel vor, wenn der Tag lang ist.
Ja. Die Antwort war zumindest positiv genug, dass ich dann eben ins Studio zurückgekommen bin und zu Iris gesagt habe, da gibt es diesen Kunsthistoriker mit dieser Stimme.
Voll. Ich habe es mir angehört und habe gesagt, ja, stimmt, approved. Mhm. Wir schreiben den Daniel an und dann hat es noch eine Zeit gedauert, bis wir dann losgelegt haben.
Ja, und dann ist aber interessant, dann hat es die Idee gegeben du bist dann mit den 7 Todsünden dahergekommen, weil wir darüber geredet haben, was könnte man machen. Und dann sagst du, ja, das trifft dich gut, ich schreibe gerade ein Buch zu den 7 Todsünden. So, meine Daniel-Interpretation war das jetzt gerade. Und dann irgendwie ist es eskaliert, Daniel. Wie das dann passiert ist, das weiß ich gar nicht genau, aber wir haben gewusst, wir haben mit dir geredet, wir wollen was machen und dann bist du mit der Idee der 7 Todsünden hergekommen.
Hm. Ja, genau, die schwebten mir schon länger im Kopf und ich finde es einfach ein super interessantes Thema und es hat sich auch herausgestellt, dass es sehr gut funktioniert. Vor allen Dingen, wenn man auch von der Kunst ein bisschen weggeht und schaut, wo findet sowas im Hier und Jetzt in der Welt statt Und da haben wir auch sehr, sehr interessante Menschen kennengelernt, die was dazu sagen konnten.
Wobei es wirklich schnell eskaliert ist, oder? Ja. Also es war nicht von Anfang an der Plan, dass wir nach Japan fliegen, in die Schweizer Berge wandern.
Na, überhaupt nicht.
Oder dass du in Badehosen schlüpfst und 11 Meter in die Tiefe tauchst.
Aber es ist so stückweise.
Mich so
ist es passiert.
Nicht gehen lassen.
Stückweise ist es passiert. Ja. Ich kann mich noch erinnern, die Dinge sind einfach zugeflogen.
Nein, die sind nicht zugeflogen.
Doch, ich kann mich erinnern,
ich bin
auf der Toilette gesessen und habe einen Artikel über die Thekla Kaschauri gelesen. Mhm. Und dann bin ich dahergekommen, okay, jetzt wir müssen nach Japan, Daniel, wir müssen nach Japan.
Das war ja eh schon unsere zweite Reise. Die erste war nach Krems, glaube ich.
Du darfst doch nicht verraten, dass wir das in einer umgekehrten Reihenfolge aufgenommen haben.
Mhm. Ach so.
Das zerstört ja alles.
You spill all the beans.
Oh Gott.
Okay.
Diese Illusion ist jetzt weg. Aber es war tatsächlich die zweite Reise. Die erste, war Krems. Tatsächlich, der Strafprozess, also dieser ganz arge Gerichtsprozess, wo diese Mutter das Kind in einer Hundebox gequält hat.
Ja, es kommt im Hörbuch nicht vor, weil es nicht zum Thema passt, weil wir die Strafrechtsanwältin ja zu etwas anderen interviewen.
Das stimmt nicht.
Es kommt vor.
In einem Satz, ja.
Es kommt wirklich viel vor.
Viel ja.
Da müssen Gericht. Wir jetzt schneiden. Es ist so viel, es ist ein eigenes das Kapitel.
Es ist ein ganzes Kapitel, wo wir in Krems sind. Ja.
Ja.
Oh, also die erste Reise, sag nochmal, Reise war in Krems?
Also die erste Reise war tatsächlich Krems, wo wir bei diesem Strafprozess waren, wo eine Mutter ihr Kind in eine Hundebox gesperrt hat.
Ja, das war schon unfassbar erschreckend, dann wirklich so knallhart mit der Realität konfrontiert zu werden, dass es solche Menschen gibt, was man sonst irgendwie nur hört, liest, im Film vorkommt. Auf einmal sieht man so etwas und bekommt, ich hatte permanent negative Gänsehaut.
Mhm. Ich kann mich erinnern, wie belastend das Ganze war.
Wie belastend diese ganzen Medienmeute da waren.
Mhm.
Die hat mich noch viel mehr belastet als diese Frau.
Ja, diese Gelassenheit im Umgang mit diesem schrecklichen Thema. Wir saßen da und waren völlig perplex. Und die Presseleute, für die war das irgendwie so alltäglich. Und wirklich eine Meute, die nicht genug bekommen konnte von all dem Schrecklichen.
Mhm. Alles war zu wenig. Es gibt zu wenig Fotomöglichkeiten. Mhm. Es gibt zu wenig Interviewmöglichkeiten. Es gibt zu wenig... Aber ja, das war quasi, so hat das Ganze angefangen.
Das war ein
es hat den Ton
Einstieg.
Gesetzt, muss man sagen. Es hat den Ton gesetzt in einer gewissen Weise. Mhm. Aber auch die Person der Astrid Wagner war eine interessante erste Person, weil sie ja tatsächlich, wir sagen ja im Hörbuch, sie ist umstritten, das würde ich vielleicht sogar nicht sagen. Sie ist aber schon polarisierend auf eine gewisse Weise. Aber ich weiß nicht warum, weil sie macht ja wichtige Arbeit.
Ja, ja, unbedingt. Wenn sie die nicht machen würde, würde sie jemand anderes machen. Sie sucht ja diese Fälle auch. Sie könnte ja auch jemanden verteidigen, der falsch geparkt hat oder was.
Mhm.
Tut sie aber nicht. Weiß ich nicht vielleicht, aber damit kommt man nicht an die Presse. In die Öffentlichkeit. Na, sie sucht diese Extremfälle und weidet sich ja auch so ein bisschen daran, oder?
Mhm.
Aber es macht sie ja auch interessant.
War das die Sünde, die für dich die emotionalste war oder die am meisten berührt hat? Welche dieser sieben Reisen war die, wo du das Gefühl gehabt hast, die beeinflusst mich am nachhaltigsten?
Worüber ich am meisten nachdenke, ist natürlich Tokio. Das war so unglaublich. Und ich komme da auch nicht drüber hinweg. Ich meine, es war jetzt nicht das erste Mal, dass ich irgendwo in einer großen Stadt im Ausland war, aber dass mich etwas derart beeindruckt hat, das war für mich auch neu.
Mhm.
Aber die Stadt selbst hat dich beeindruckt?
Ja, die Gegensätze, dieses Höchstmaß an Urbanität, größte Stadt der Welt. Zur Rush-Hour morgens und abends sind ungefähr 10, 12, 15 Millionen Menschen unterwegs und es funktioniert alles, es ist ruhig, das liebe ich so. Es ist sauber. Und dann auf der anderen Seite geht man abends aus in dieser und taucht ein in die grellste Welt, die man sich vorstellen kann. Und ich habe dafür gar keine Worte, das kann man gar nicht beschreiben, wie grell das ist, wie abgefahren. Und das hat mich auch sehr beeindruckt.
Könnt ihr euch erinnern? Entschuldigung.
Ich wollte auch sagen.
Könnt ihr euch erinnern, wie wir sind ja an einem Freitag angekommen, nach irgendwie 19 Stunden Flug. und einem Zwischenstopp in Shanghai. Erstens war mal sehr, sehr lustig, es war sehr lustig, dass ich mir einen anderen Flug gebucht habe als ihr zwei.
Das musst du aber erklären.
Nein, das machen wir später. Okay. Aber wir sind am Freitag dann angekommen und es hat sich dann tatsächlich so angefühlt, als würden wir in eine komplett andere Realität geworfen werden, oder?
Mein erster Eindruck von Tokio, muss ich ehrlich sagen, war total sanft. Mhm. Also wie wir da vom Flughafen zu dem Airbnb gefahren sind, habe ich das Gefühl gehabt, okay, das ist jetzt nicht größer als Wien. Also es ist alles so ruhig, so entspannt.
Und Andreas hat sofort Druck aufgebaut, weil er ja schon vorher da war und du hast ja irgendwie auch die Vermieterin getroffen oder du hast von ihr Nachrichten bekommen und hast uns eingebläut, dass wir mucksmäuschenstill zu sein haben. Da muss man seine Schuhe ausziehen. Es gab eine Dachterrasse, auf der man kein Wort sprechen durfte. Aber ich habe es auch verstanden, weil es war seltsam still.
Ja, man hat sie aber, ich habe tatsächlich das Gefühl gehabt, als würden wir die ganze Zeit stören.
Allein schon durch unser Aussehen.
Ja, aber auch wie wir sind flüsternd auf der Dachterrasse gestanden. Und Dachterrasse im Sinne von, die Häuser dort sind ja irgendwie gebaut wie Rechtecke.
Und Kuben.
Kuben, danke sehr. Du bist der mit den Wörtern, das ist immer gut. So, das sind Kuben. Und natürlich hat jeder Kubus, hat dann oben einfach eine Flachstelle. Also fast jedes dieser Häuser hat eine Dachterrasse.
Aber ohne Liegestühle, ohne Sonnenschirme. Ohne nichts,
ja. Ist einfach nur flach.
Aber mit extra Schlapfen.
Das muss man auch erklären. Schlapfen im Sinne Pantoffeln. Für jede Situation gibt es eigene Pantoffeln. Da kann man später noch drauf hinkommen. Aber wir sind dann oben gestanden auf unserer Dachterrasse und haben immer so ein bisschen Bier getrunken miteinander.
Ganz leise.
Und wir haben genauso gesprochen. Ja, und das ist so, schau, wie leid das ist und wie weit das rausgeht und ganz arg und was tun wir morgen. Und obwohl wir geflüstert haben, habe ich mir immer gedacht, Daniel, du bist so laut. es ist halt verrückt, dass du da oben stehst und alles ist leise.
Mhm. Es war auch sonst niemand auf irgendwelchen Terrassen oder so.
Ja. Ist das Ich meine, in einer gewissen Weise habe ich das extrem als angenehm empfunden.
Ja, für die paar Tage ja, aber es schränkt einen ja aber auch irgendwie ein. Überhaupt ist man in der Stadt ja aus unserer Lebensweise heraus ein bisschen eingeschränkt, oder nicht? Also man kann nicht einfach alles machen.
Weil du gerne betrunken auf der Straße randalierst.
Oder Zigarettenstummel auf den Boden wirfst.
Ja, oder ich werfe auch manchmal gerne meinen Abfall in einen Mistkübel, in eine Mülltonne.
Das stimmt, es gibt keine öffentlichen Mülltonnen.
Gibt es nicht.
Und ich frage mich bis heute, wie die Leute das machen.
Mitnehmen, aufessen.
Aber die haben ja, die essen, es ist so eine interessante Kultur. Du isst ja nicht auf der Straße. Nein, aber du hast so eine interessante Kultur, diese 7-Elevens und diese kleinen Stores, die es dort gibt. Die haben extrem qualitatives Essen im Verhältnis zu dem, was wir normalerweise präsentiert bekommen in einem Supermarkt, weil die, glaube ich, einfach so viel Umsatz machen, deswegen sind die Sachen dann frischer und besser zubereitet. Das heißt also, Leute gehen die ganze Zeit im Supermarkt und holen sie etwas zum Knabbern, irgendwas zum Essen. Und so, und da fällt ja irrsinnig viel Müll an. Mhm. Und da denke ich mir, wo tun die denn hin? Wo ist der?
Die großen Rätsel von Tokio.
Ja.
Daniel, kannst du dich noch erinnern an die Prophezeiung, die du in Tokio bekommen hast?
Ich weiß nur noch, dass es gab ja die Möglichkeit, eine positive Prophezeiung zu bekommen oder was Negatives.
Neutral und negativ.
Und ich hatte als einziger von uns dreien etwas Negatives. Mhm. Ich weiß aber nicht mehr, was drin stand.
Es war sehr krass. Es war wirklich krass. So alles geht zu Brüche. Nichts läuft mehr.
Danke, ich hatte es schon verdrängt gehabt, offensichtlich.
Aber ist gut, weil es nicht passiert.
Genau, dann hat man nämlich die Möglichkeit, diesen Zettel, den man da gegen eine kleine Spende erworben hat und den da Zufall einen für einen ermittelt, muss man irgendwo anbinden oder anknoten. Und dann passiert es einem nicht mehr. Mhm. Also davor bin ich schon mal gefeit. Mhm. Ob euch das Gute widerfahren wird, was ihr da gezogen habt?
Wisst ihr meine Prophezeiung?
Er fragt sich jetzt, ob sich das Buch gut verkauft.
Meine Prophezeiung, willst du meine Prophezeiung hören? Kannst die war, sehen. Ich werde so viel Reichtum anhäufen, dass ich eine eigene Person brauche, die mein Geld in einer Kutsche von mir herträgt.
Mhm. Ah ja.
Ich hatte Wiesen voll mit Blumen.
Du kriegst die Blumen, ich krieg das Geld.
Es ist geschlechtsmäßig sehr traditionell aufgeteilt.
Muss ich sagen, das hat der Zufall jetzt so entschieden.
Der Zufall. Okay, aber es ist nicht eingetreten, zum Glück. Du konntest dich befreien von diesem
Ja, ja, so habe ich es auch verstanden. Deswegen hat es mich auch nicht belastet.
Okay, das war Tokio. Dann gehen wir weiter zu die hat dich am meisten beeindruckt. Welche hat dich am meisten...
Von welcher Sünde sprichst du am meisten mit... Mhm. Oder von welcher Begegnung sprichst du am meisten mit anderen Menschen?
Ja, entweder Frau Wagner oder die Thekla Kalschauri, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ich spreche ohnehin im Moment nicht so viel, weil es musste ja alles noch ein bisschen geheim bleiben und jetzt dürfen wir über alles reden. Und aber welcher Mensch hat mich vielleicht sehr stark beeindruckt, das könnte ich jetzt auch gar nicht so sagen. Naja, Wolfgang Bauer mit seinen Erzählungen, das war ja schon auch etwas, was so gar nicht in unserem Leben vorkommt. Mhm. Krieg, an der Front zu sein, um sich herum die Granaten einschlagen zu hören, Todesangst zu haben und das auch noch freiwillig zu machen. Also ich hatte die ganze Zeit so übermäßig großen Respekt vor dieser Person und war gleichzeitig so schockiert über das, was er erzählt hat.
Es war auch die einzige Aufnahme, wo du Pause gebraucht hast.
Mhm. Okay, kann mich gar nicht erinnern.
Nein, ich kann mich erinnern, weil du gesagt hast, das ist jetzt ist genug, weil er hat so eindrücklich von dieser Situation im Schützengraben erzählt.
Ja.
Und dann war kurz mal so, okay, jetzt...
Kurze Pause.
Jetzt gehe ich mal kurz auf die Toilette.
Ja, das war sehr, sehr eindrücklich.
Wann hast du begonnen, uns deine Abenteuerfreunde zu nennen?
Naja, spätestens seit der ersten wirklich großen Reise, weil das ein großes Abenteuer war.
Das stimmt, das war...
Das war auch
Aber Tokio. Es war in Tokio. Ja, das stimmt.
War halt die erste Reise.
Das stimmt. Also die vielleicht ist nur interessant, vielleicht interessiert das jemanden. Wir haben am Anfang mit der Astrid Wagner die Aufnahme gemacht, dann waren wir in Tokio und die nächste waren dann Wolfgang Bauer und Vanya Palmas. Die waren gleich hintereinander dann im August und September oder so.
Mhm. Und bis dahin war ich es gewohnt, dass die Reisen, die ich mit euch unternommen habe, sehr gut organisiert waren und immer genau wusstet, wo es lang geht. In der Schweiz wurde ich dann eines Besseren belehrt.
Ach so, ich habe gedacht, das war schon davor, klar, weil der Andi hat ja, wie wir schon gehört haben, vielleicht einen Flug gebucht für sich zu einem anderen Tokio-Flughafen.
Das war absolute Absicht.
Als für den Daniel und
das war absolute Absicht. Weil ich mir gedacht habe, okay, ich hätte jetzt gern, es hat eine Entscheidung gegeben in mir, tatsächlich aus logistischen Gründen diesen anderen Flug zu nehmen.
Mhm. Okay, in der Schweiz, ja. Hast du dann bemerkt, es nicht so?
Ja, aber es hat Ende gut. Alles gut. Es war nur etwas anstrengend. Wir sind da angereist an dem Vierwaldstätter See. Wunderschöne Landschaft. Und dann wurde es allmählich schon dunkel. Und uns war klar, wir müssten noch irgendwie ein Stück weiter nach oben zu diesem Haus, wo dieses buddhistische Kloster ist. Und es hat sich herausgestellt, dass man vom Parkplatz dann ungefähr noch, wie lange war es? 1,5 Stunden? 2? 7 Stunden? So da hochlatschen musste. Ich hatte keinen Rucksack, sondern so ein Rollköfferchen.
Das war extrem lustig. Wobei tatsächlich...
Als wäre ich noch nie in den Bergen gewesen, ganz peinlich.
Warst du schon mal in den Bergen?
Ja.
Auf einem Hügel?
Nein, ich war sehr, sehr lange, viele Jahre lang Bergsteiger.
Aha, okay. Gut, dann akzeptiere ich das. Akzeptiere ich.
Mhm. Das war die Reise, die mich am meisten genervt hat. Also nicht die Reise, sondern der Aufenthalt dort. Die Eindrücke war das, was mich am meisten genervt hat.
Das war für mich interessant. Du bist wirklich kein... Meditieren ist tatsächlich nichts für dich.
Nee.
Ich kann mich erinnern, wie du aus der Meditationshalle rausgekommen bist. Das haben wir nicht aufgenommen.
Ich habe Blut geschäumt, glaube ich. Furchtbar. Schrecklich.
Ich habe dich noch nie so aufgebracht erlebt.
Vielleicht muss man sowas ein paar Wochen lang machen, bis man sich daran gewöhnt hat. Man kann sich an jeden Mist gewöhnen.
Ich würde vorschlagen, dass wir für die Fortsetzung dann einfach keine 3 Tage Meditation machen, sondern ein 10 Tage Schweigeseminar.
Aha, da freue ich mich schon drauf. Nein, aber Vanya Palmas zu treffen, mit ihm zu reden, war natürlich auch sehr, sehr eindrücklich. Toller Mann, tolle Ansichten. Und nein, es war, alle Interviewpartnerinnen waren toll.
Was ist dein Resümee?
Mein Resümee ist, dass ich ein bisschen was mehr über die Welt gelernt habe. Auch über die Menschen, wozu Menschen in der Lage sind. Im Guten wie im Schlechten. Dass es Menschen gibt, die sehr, sehr neugierig sind. Im Positiven. zur Aufklärung beitragen, Aufklärung von Verbrechen oder Aufklärung im philosophischen Sinne, dass der Mensch ein bisschen besser wird, mehr weiß, Aufklärung im Sinne von Berichterstattung, damit wir wissen, was an anderen Orten der Welt stattfindet. Also ich habe sehr viel gelernt dadurch.
Habt ihr so einen Effekt bei euch feststellen können? Ich habe nämlich bei mir selbst festgestellt, dass ich tatsächlich die ganze Zeit in sehr vielen unterschiedlichen Lebenssituationen Bezüge zu einer der Todsünden hergestellt habe.
Ich mache das die ganze Zeit.
Also seitdem ich jetzt so viel über den Evagrius gehört habe und mich so viel mit diesem Thema beschäftigt habe.
Ich zitiere auch die ganze Zeit die Katharina.
Aha, mit was?
Pike. Jetzt kann ich es natürlich nicht. In Gottes guter Schöpfung.
In Gottes guter Schöpfung.
Also, hätte ich im Leben nicht verstanden, was das sein soll, durch dieses Gespräch und durch das Schneiden von dem Gespräch, habe ich plötzlich einen Begriff dafür, was Leute damit meinen, wenn sie sagen, in Gottes guter Schöpfung. Und ich finde es total schön. Mhm. Ich finde das einen schönen Begriff fürs Leben.
Sehr positiv.
Ja.
Mir fällt jetzt immer ein, wenn ich auf irgendwas krantig werde, in Wien sagt man ja krantig, wenn man zornig wird. Sissi Grant, so ist auch unser Verlagsname, wie die Sissi und der Wiener Grant. Das heißt, ich lebe unseren Namen und werde öfter mal einfach mal krantig. Und mir fällt dann immer öfter auf, wie selbstbezogen man wird dadurch.
Durch den Grant.
Durch den Grant, durch dieses Kreisen um sich selbst, dieses in sich verkrümmt sein hat sich bei mir total
die Trägheit des Geistes.
Genau, aber nicht nur die Trägheit, sondern an sich, wenn diese Laster in dir hochschäumen, aber wenn du neidig wirst oder so, alles dreht sich nur mehr um dich. Mhm. Du hast keinen Bezug mehr. Du stehst vor deiner Partnerin, vor deinem Partner, vor whoever und du bist in dem Moment nur mit dir selbst beschäftigt. Mhm. Du bist nicht befähigt, kurz mal, oder das ist quasi die Heilung davon, wenn wir es so nennen wollen, die Möglichkeit, eine Tür aufzumachen und mal kurz irgendwie zu sehen, aha, da ist eine andere Person mit Bedürfnissen, die jetzt auch gerade mit mir in dieser Situation ist, verändert dann die ganz komplette Dynamik. Und für mich war das tatsächlich extrem überraschend, dass ich das solche Bezüge zu meinem Leben herstellen kann.
Und das war vorher nicht der Fall?
Das war so vorher nicht der Fall.
Aber durch die Religion, also durch den Evagrius mehr als jetzt durch was Religiöses, obwohl das ja auch.
Genau, aber wir sind deine Producerinnen sind ja an sich jetzt, wir würden uns nicht als religiöse Personen bezeichnen, ne?
Nein, überhaupt nicht.
Überhaupt nicht. Ich würde schon sagen,
spirituellen
Zugang habe ich, so ein bisschen.
Ja. Na doch, muss ja schon zugeben, aber es ist ja gut, ein spirituelles Interesse.
Ja. Ja. Also was heißt spirituell? Aber halt an Lebensfragen, man könnte das sagen, einfach an lebensphilosophischen Fragen. Und dass dann doch so viele Antworten in einem Konzept drinnen stecken oder Antworten, Gedanken, positive Provokationen nenne ich es jetzt mal, in so einem Konzept wie den sieben Todsünden stecken.
Hätte ich nie gedacht.
Hätte man nie gedacht.
Vor allem nicht in etwas, was sich Sünden nennt. Mhm. Weil das war für mich von Anfang an so die Frage von, was ist dieses Wort Sünde überhaupt? Was kann man mit diesem Begriff überhaupt anfangen?
Das war jetzt so eine Frage am Anfang, die wir uns am Anfang des Projekts gestellt haben. Okay, für mich, also wenn ich jetzt versuche, irgendwie meine Brille vom Anfang aufzusetzen, dann sehe ich so, aha, genau, das war meine Frage. So, wie kann man sich mit diesem Konzept überhaupt auseinandersetzen?
Ohne, dass es so moralisch mit dem Finger zeigt und katholisch in diesem tiefsten Sinne von katholisch.
Und verboten wird. Und reißerischen Boulevard-Methoden.
Wie geht's dir damit, Daniel?
Ja, der Begriff Sünde ist natürlich etwas, was grundsätzlich heutzutage kaum mehr im Bewusstsein der Menschen ist, weil es eben so weit weg ist, dieser Begriff. Aber wir haben ja gesehen, und das wird dann ja auch klar, dass das alles immer stattfindet, die ganze Zeit. Also ich denke zum Beispiel sehr oft über den Zorn nach. Hin und wieder werde ich mal zornig auf irgendwas. Und dann geht es mir genauso wie dir, dass ich im Zorn dann auch nur um mich selbst kreise und fast die Quelle des Zorns schon fast irgendwie vergesse. Und ich drehe das in meinem Kopf die ganze Zeit hin und her. Und dann sage ich mir, dann erinnere ich mich an die Schweiz. Ich meditiere da nicht, sondern ich versuche, jetzt ist es wieder von mir abzuschütteln, wieder wegzulassen sozusagen.
Was ja an sich eine Meditation ist.
Ja, wahrscheinlich. Also diese Methodik, mit dem umzugehen, was mir nicht gut tut, gedanklich,
ich glaube, da bin ich ein bisschen weitergekommen. Damit habe ich mich vorher nicht so beschäftigt.
Mhm. So spannend auch. Also spannend auch, dass gerade aus der Schweiz, aus dieser Sünde, die dich am meisten geärgert hat, dann doch was übrig bleibt aus diesem Ärger.
Mhm. Die Sünde hat mich ja nicht verärgert. Die Erfahrung dort hat mich auch nicht verärgert, sie hat mich genervt, weil ich habe keine Geduld. Mhm. Ich glaube, darin liegt es. Das waren liebe, nette Menschen, wenn die das jetzt hören. Tut mir sehr leid, aber sie waren toll, das war eine tolle Erfahrung. Aber ich bin nicht der Mensch dazu, ich habe dafür keine Geduld.
Was mich bei diesem Kloster, bei diesem Zen-Kloster oder eigentlich Seminar, Ort, wenn man so nennen will, am meisten überrascht hat, ist, obwohl ich das schon gekannt habe, ich habe schon vormeditiert und war auf so Schweigeseminaren, deswegen war mir diese Szene jetzt nicht total unbekannt. Aber was ihr mir dann gespiegelt habt, was ich oft nicht gesehen habe, ist, wie strikt und kalt und in einer gewissen Weise, ich will nicht, Wort militärisch ist vielleicht falsch, aber zerklüftet diese Dinge dann auch.
Es gab gar kein Miteinander.
Ja,
es waren Individuen und kalt ist richtig. Ja.
Und dann gleichzeitig.
Wobei der Vanya eine ganz andere Färbung da reingebracht hat.
Mhm.
Oder eine ganz andere Person war zu dem, was ich beim Meditieren oder in diesem eben militärischen, von diesem Zen erlebt habe.
Meine These ist ja eine andere, und zwar, dass die nach außen so wirken, aber in Wirklichkeit tatsächlich durch ihre Praxis, die haben ja Mitgefühlspraxis, also dass die Dinge einfach nicht so zeigen.
Mhm.
Und dass es für euch dann einfach auch so ganz kalt gewirkt hat. Aber in einer gewissen Weise ist mir das dann zum ersten Mal erst aufgefallen.
Der Vanya sagt das ja auch. Also er sagt ja auch, die Gemeinschaft, die er erlebt, ist zusammen alleine sein. Und genauso ist das halt beim Meditieren. Du sitzt eine Stunde da, alleine, mit dem Gesicht zur Wand. Also da gibt es jetzt kein Hippie-Tänze gemeinsam, wir halten uns die Hände aneinander und tanzen ums Feuer, was irgendwie so Gemeinschaft wäre vielleicht im übertriebenen Sinn.
Weil da sitzen trotzdem 30 Leute. Man ist nicht allein und ich wäre lieber alleine gewesen. Wenn ich schon dann meditieren muss, eine Stunde gegen die Wand starre, dann schon lieber alleine, statt dass wurscht.
Aber es ist immer noch, ihr merkt einfach wieder die Emotion, wieder die Emotion hochbluppert. Es ist wunderbar, es ist großartig. Aber du empfindest dich schon als, du bezeichnest dich selbst als religiösen Menschen, du bezeichnest dich selbst als Katholik.
Ich bin Katholik, da gibt es nichts dran zu rütteln. Religiös ist ja die Definition, dass man einer Religion angehört. Ob man gläubig ist, ist dann noch die Frage. Man kann ja einer Religion angehören, ohne gläubig zu sein. Mein Glaube entspricht vielleicht nicht unbedingt dem, was der strenge Katholizismus fordert. Aber grundsätzlich bin ich auch sicher irgendwie gläubig, ja.
Mhm. Aber wie?
Ich bin durchaus bereit, an etwas Höheres zu glauben, auch ohne dafür irgendwelche Beweise haben zu müssen oder so etwas. Und wenn es das nicht gibt, werde ich schon drauf kommen, dann ist auch nicht so schlimm.
Mhm. Da fällt mir immer eine Geschichte ein, wenn wir über deinen Glauben sprechen. Du hast mir nämlich auf dem Weg zum Flughafen im Taxi, ich weiß nicht, ob wir das aufgenommen haben, ich glaube, das haben wir nämlich gar nicht, habe ich dich gefragt, wann du zum ersten Mal mit der Kunst in Berührung gekommen bist. Weil mich das natürlich interessiert. Wie kommt ein Kunsthistoriker in die Kunstgeschichte? Und da hast du mir eine unfassbare, schöne Geschichte, fast eine Glaubenserfahrungsgeschichte erzählt, wie du mit 13 unterwegs warst. Mit 13 Jahren war das?
14.
Was ist passiert?
Meine Eltern hatten mit mir eine Italienreise unternommen und auf dem Rückweg von Süditalien wieder nach Norddeutschland hielt die Reisegesellschaft, damals fuhr man noch mit einem Bus, hielt die Reisegesellschaft in Rom. Und dann sind wir auch in den Vatikan gegangen, über den Petersplatz, in den Petersdom. Und wenn man reinkommt und sich nach rechts wendet, in die erste Seitenkapelle rechts, steht die unfassbare Pietà von Michelangelo. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich bis dahin niemals irgendwas mit Kunst zu tun gehabt hätte, aber derartige Intensität des Eindrucks hat mich umgehauen. Und rückwirkend würde ich sagen, das ist der Moment. Ich habe es früher immer als Erweckungserlebnis bezeichnet. Das ist vielleicht ein bisschen sehr pathetisch. Aber da war für mich klar, wow, damit würde ich mich gern mehr beschäftigen. Mit 16 habe ich dann angefangen zu arbeiten in den Ferien und habe jeden Pfennig, den ich verdient habe, in Reisen gesteckt und bin dann noch zweimal nach Rom gefahren und habe das alles so aufgesogen. Und spätestens mit 16 war mir klar, das ist eigentlich das, womit ich mich in irgendeiner Weise beschäftigen möchte. Und so ist es dann auch gekommen, glücklicherweise.
Es ist so schön.
Es ist wirklich schön.
Und das ist tatsächlich was, das ist mitunter, wenn ich über dich nachdenke, dann sehe ich viele, viele, viele Teile, die ich nachvollziehen kann. Aber so diese Schönheit in der Kunst zu sehen, ich bin fasziniert von Kunst, ich liebe Kunst. Überhaupt die Art und Weise, wie du sie mir vermittelt hast in diesem ganzen Projekt, ist unfassbar, dass ich jetzt auch so einen Zugang überhaupt kriegen habe können. Aber warum siehst du diese Schönheit? Also was ist es, dass es dich, also warum hattest du ein Erweckungserlebnis?
Also Schönheit geht ja in diesem Fall, geht es nicht nur um Ästhetik, wohl bei der Pietà von Michelangelo ist das der Fall, aber Kunst kann ja auch grausam sein, kann auch Schreckliches darstellen. Sonst würde Kunst ja auch mit diesem Themenkomplex der sieben Todsünden, wo es auch um Tod, Mord und Totschlag geht, überhaupt nicht zusammenpassen. Kunst bildet halt auch Realität ab und faszinierend ist, dass es auch noch 500 Jahren oder 400 Jahren, dass das Medium noch funktioniert und auf uns einwirkt. Dass die Botschaften, die Aussagen auch so zusammengefasst und zugespitzt sind, pointiert sind. Und dass alles auf, was weiß ich, 1 Quadratmeter, 2 oder 3 Quadratmeter Fläche bei einem Gemälde, ich schaue es mir an und es ist nicht einfach nur Dekoration, sondern es bewegt mich zutiefst, wenn ich mich darauf einlasse. Und das finde ich einfach sehr, sehr faszinierend. Mal ganz abgesehen von den technischen Dingen, dass es einfach auch toll ist, dass Menschen das können. Das ist die eine Seite. Aber wenn sie es dann können, dass es mich so sehr noch anspricht.
Das ist eines der schönsten Dinge, finde ich, dass wir herausgefunden haben, dass du tatsächlich kein Zyniker bist.
Das stimmt.
Ach, haben wir das schon besprochen gehabt? Oder
nein.
Seid ihr euch beiden einig, dass ich kein Zyniker
bin? Ja, weil es ist, ich finde es so schön, dass du sowas sagen kannst und das auch wirklich ernst meinst.
Mhm.
Dass du nicht irgendwie ein Gefühl hast, man müsste das abschwächen. Diese Begeisterung, diese ehrliche Begeisterung für was.
Mhm.
Und
nein, das empfinde ich als einen ganz großen Luxus in meinem Leben. Man sieht ja immer wieder, dass junge Menschen mit oder ohne Matura einfach erstmal gar nicht wissen, was soll ich jetzt überhaupt machen. Irgendwie kein wirkliches Interesse haben oder wenn die Interessen sich nicht zu einem Beruf machen lassen. Das Problem habe ich nie gehabt und das ist ein ganz, ganz großer Luxus. Auch wenn ich höchstwahrscheinlich niemals sehr reich werden werde, aber ich bin reich durch meinen tollen Arbeitsplatz, mit dem, womit ich mich umgeben kann. Ich bin reich, dass ich mit euch sowas machen durfte. Nein, ich habe da keine Complaints.
Jetzt fehlt noch irgendein schlüpfriger Witz zum Schluss, um wieder in unseren Zynismus zurückzukommen.
Na, weißt du, warum ein Tiroler zittert, wenn es kalt ist?
Fragst du mich oder den Daniel?
Weißt du das, Daniel? Weil er so zornig ist, dass es nicht noch kälter wird. Das ist der einzige Witz, der mir eingefallen ist.
Ist gut.
Okay.
Ja, schön war das.
Vielen Dank.
Vielleicht
wie geht unsere Reise weiter, Daniel? Du möchtest noch was sagen, was von unserer Seite?
Von unserer Seite nämlich, das, was du gesagt hast, dass du tatsächlich kein Zyniker bist. Es war für mich immer wieder was Erfrischendes, mit dir unterwegs sein zu dürfen. Weil du tatsächlich in all diesen Begegnungen, und wir haben ja sehr viel Zeit miteinander verbracht, immer so eine Ehrlichkeit ausgestrahlt hast den Dingen gegenüber, die wirklich erfrischend war und deine Perspektive auch der Kunst gegenüber eingebracht hast, die mir so nie zuvor jemand ermöglichen konnte. Und auch von meiner Seite herzlichen Dank.
Ich danke euch.
War wirklich toll.
Aber wir müssen eine neue Reise planen.
Ja, und wenn Leute mit
und
dir...
Und wieder Karaoke singen.
Das stimmt, aber wenn Leute mit dir in Kontakt treten wollen, ist das was, dass du... Du arbeitest im Kunsthistorischen Museum in Wien, das heißt tatsächlich, wirklich wahr, unter der ägyptisch-orientalischen
Sammlung.
Da können sie einfach an deiner Tür klopfen.
Ja, das ist nicht so einfach, aber man kann mich dort erreichen. Mhm. Genau. Mhm.
Man kann von der Mumie nach unten klopfen vielleicht.
Daniel. Daniel. Daniel.
Das würde mich aber sehr schrecken.
Daniel Uchtmann, essen Sie gerade ein Wurstbrot?
Es ist ja das letzte Interview, das du hier führst vor deinem großen Durchbruch.
Aber ich hoffe nicht, dass es der Blinddarm ist. Wir hoffen nicht, dass es der Blinddarm ist.
Was möchtest du deinem zukünftigen Ich sagen?
Sei beim nächsten Mal vorsichtiger.
Okay, danke.
Bleib auf dem Boden.
Keinen Hochmut.
Okay, gut. Das war's von uns und ja, herzlichen Dank.
Und bis bald.
Wir sind alle ganz wehmütig, dass es vorbei ist.
Ja, das ist allerdings wahr.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.